Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse.
Wachsende Unruhe an den Anleihemärkten in Europa. Welche Folgen hat das für Investoren und Staaten? Droht eine neue Schuldenkrise? Nicht nur in Europa gibt es mit Frankreich ein Sorgenkind. Auch über die gigantische Verschuldung der USA machen sich Anleger Sorgen. Braut sich da etwas zusammen, auch für die Aktienmärkte? Diese Fragen beantwortet mir ausnahmsweise nicht Uli Stephan, der ist nämlich im Urlaub, sondern ich begrüße ganz herzlich Dirk Steffen von der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Dirk, schön, dass du mal wieder dabei bist und Uli vertrittst.
Ja, mich freut das auch sehr. Ich freue mich sehr auf diesen Podcast.
Und wir haben auch ein sehr, sehr spannendes Thema. An den Rentenmärkten war zuletzt einiges los. Was waren da die Auslöser?
Ja gut, also wir kommen jetzt ja aus der Sommerpause zurück. Ja, ich bin schon ein bisschen länger aus dem Urlaub zurück, leider. Ich bin schon wieder urlaubsreif. Aber wir hatten gerade so vor ein paar Wochen durchaus ziemlich stark ausgeprägte Marktbewegungen. Das ist auch öfter mal der Fall in diesem etwas dünneren Sommerhandel. Und gerade am Rentenmarkt war dann doch noch mal ein bisschen mehr Aktivität als in anderen Märkten zu verorten. Da gab es halt mehrere Großthemen, da kommen wir bestimmt gleich dazu. Ich glaube, die gute Nachricht vorweg, das hat sich alles wieder ein bisschen beruhigt. Mhm. Aber der Rentenmarkt ist definitiv auf unserer Liste, wenn es darum geht, hier Risiken einzuordnen, das Ganze dann auch mit den Implikationen zu versehen für den Aktienmarkt. Also sicherlich etwas, was man eng beobachten sollte.
Wir haben diese Woche gleich mehrere Notenbanksitzungen. Die Fed wird wohl die Zinsen senken, allerdings unabhängig vom Druck, den ja US-Präsident Donald Trump auf die Währungshüter ausübt. Was sind da die Gründe?
Ja, super spannend. Also die, zumindest für uns Volkswirte, ja. Also ich hoffe mal auch für andere Leute. Weil die Zentralbanken natürlich immer so die Taktung vorgeben an den Rentenmärkten und oftmals auch an den Aktienmärkten. Und die US-Notenbank, die haben jetzt ja lange nichts gemacht und sind jetzt kurz davor, hier die Leitzinsen erneut zu senken. Wir glauben, dass sie das insgesamt 5-mal tun werden in den nächsten 12 Monaten. Und das hat, wie du richtig betonst, noch gar nicht mal so viel mit dem politischen Druck zu tun, der da durchaus ausgeübt wird von Seiten der US-Administration. Sondern es hängt einfach damit zusammen, dass die US-Notenbank 2 Ziele hat. Ja? Also das eine Mandat ist die Preisstabilität und das zweite ist die Beschäftigung. Und die Preisstabilität ist nicht erreicht, wenn ich das mal so sagen darf.
Da reden wir von der Inflation.
Genau. Mhm. Aber wir sind jetzt von den sehr, sehr hohen Zahlen der jüngsten Vergangenheit ja doch weg, ne? Und sind jetzt eher wieder in Richtung 3% gelaufen. Durchaus 1 Prozentpunkt entfernt von dem eigentlichen Ziel. Aber das könnte wahrscheinlich ein Niveau sein, mit dem man sich da anfreunden kann, weil man ja noch das zweite Mandat hat. Und das ist dann die Beschäftigung. Und hier haben wir in den letzten 3-4 Monaten echt mal schwächere Daten bekommen für den US-Arbeitsmarkt. Und deswegen passt das ganz gut zu dem Design der US-Notenbank, hier jetzt auch zu agieren.
Aber besteht denn nicht eigentlich auch die Gefahr, dass die Inflation wieder stärker anzieht, eben auch wegen dieser etwas gewöhnungsbedürftigen Handelspolitik von Donald Trump, die Strafzölle, das wird ja irgendwann alles durchschlagen auf die Wirtschaft, auf die Preise, auf Unternehmenszahlen.
Absolut. Und das ist genau der Grund, warum man hier nicht so viel nach vorne blickendes sagen möchte. Also oft bekommen wir so eine ziemlich klare Marschroute vorgegeben von den Zentralbankern, das nennt man Guidance, also wo die Zentralbank die Leitzinsen sieht in den nächsten Quartalen. Und da hat man auffällig wenig gehört, weil man es einfach noch nicht weiß, was die Zollerhöhungen wirklich dann für langfristige Konsequenzen haben werden. Die kurzfristigen sind relativ einfach. Es werden einfach die Preise steigen. Ist noch nicht ganz klar, ob nur in den USA oder auch anderen Orten. Aber das ist, glaube ich, jetzt keine Raketenwissenschaft, wenn man sagt, die Preise werden erstmal steigen. Aber in 13 Monaten, ja, das ist ja das Spannende, läuft dieser Effekt ja wieder aus. Also dann bleiben quasi die Preise da oben stehen. Die Inflation fällt dann natürlich zurück, weil die Inflation ja die Veränderung der Preise beschreibt. Und die Notenbank hat dann diesen interessanten Job, sich zu überlegen, was danach passiert, also gibt es hier Zweitrundeneffekte, werden die arbeitenden Teile der Bevölkerung hier höhere Löhne verlangen? Wie sieht es aus mit den Kosten für die Unterbringung, also für Housing und ähnliche Dinge? Und das sind natürlich dann die spannenderen Fragen. Also kurzfristig ist es ziemlich klar, geht die Inflation geht sie erstmal nicht zurück. Und in etwas längerer Zeit bleibt das abzuwarten. Also wir haben dann Meinung, wenn die dich interessiert,
unbedingt,
kann ich die nochmal zum Besten geben.
Das machen wir vielleicht nächste Woche, dann schauen wir vielleicht mal, wie es so mittel- bis langfristig an den Märkten laufen könnte, dürfte, würde. Was ich total spannend finde, du hast gerade schon gesagt, ihr rechnet mit weiteren Zinsschritten. Auch an den Märkten wird ja darüber spekuliert, dass es in diesem Jahr noch einen weiteren gibt. Glaubst du das auch und dass es jetzt schon passiert? Und vor allen Dingen, spiegelt sich das schon in den Rentenmärkten wieder? Sieht man diese Zinsschritte da schon? Also sind sie eingepreist?
Ja, also sind mehr oder minder eingepreist. Und das lieben ja Zentralbanker. Ja? Also wenn der Markt sich schon daran gewöhnt hat, quasi im Vorfeld, dann kann man quasi dann die Leitzinssenkung in diesem Fall dann einfach liefern. Und das geht dann relativ unaufgeregt. Also momentan, ich schaue hier gerade mal auf die aktuellen Daten, ist es so, dass bis September, das ist so unser Prognosehorizont aktuell, 5,5 Leitzinsschritte nach unten eingepreist sind in den USA. Wir erwarten halt 5, also der Markt geht sogar noch ein bisschen weiter. Mhm. Und bei der EZB...
Lass uns mal gerade noch kurz auf die Renditen schauen von den Anleihen. Das finde ich nämlich auch ganz spannend. Was kriege ich denn jetzt eigentlich als Anlegerin, wenn ich US Treasuries, also US-Staatsanleihen, mir ins Depot legen würde, kurz- und langfristig?
Ja gut, da sind wir bei 10 Jahren, das ist ja so die prominente Verzinsung. Mhm. Da sind wir bei etwas über 4% aktuell. Aber wenn man ein bisschen weiter rausgeht, auf 30 Jahre sind es 4,7. Und je kürzer die Laufzeiten, also jetzt zum Beispiel 2 Jahre sind, desto mehr orientieren sie sich an der zukünftigen Geldpolitik. Ne? Und da sind wir jetzt bei 3,5. Das ist so ungefähr das Renditemenü, wenn man so möchte. Und wenn man dann sagt, ich interessiere mich auch für Unternehmensanleihen, dann kann man nochmal 1 Prozentpunkt ungefähr draufschlagen.
Aber wir haben natürlich das Problem mit dem Dollar, der immer weicher wird. Da muss ich dann natürlich auch drauf schauen als Anlegerin, oder? Weil bei so einem Dollarverfall, wie wir in den vergangenen Monaten erlebt haben, bleiben von meinen schönen 4,x% ja dann doch deutlich weniger übrig.
Genau, also das ist dann auch, man ist da eigentlich schon in einer anderen Anlageklasse, ne? Weil natürlich bei der Rentenanlage geht es ja um die Verzinslichkeit, um die Sicherheit und ähnliches, die Kuponzahlung. Und jetzt hat man quasi dann die Währungsschwankungen mit dabei. Ne? Und hier sind wir jetzt aktuell bei 1,17, 1,18 ungefähr, was den Euro-Dollar angeht. Und wir erwarten hier auf 12 Monate die 1,20, also eine relativ moderate Dollarschwäche. Aber das ist natürlich mit Überschießen, Unterschießen dann immer verbunden auf den Devisenmärkten. Also deswegen ist es schon ein zusätzliches Risiko, was dann eingeht.
Und jetzt die EZB, die hat jüngst auf einen weiteren Zinsschritt verzichtet. Ist die Lage hier so anders als in den USA?
Ja, also Frau Lagarde hat ja gesagt, man fühlt sich da eigentlich sehr wohl, wo man gerade ist. Ja, also mit den 2%. Die jetzt gerade taxiert worden sind von der EZB und man hat eben keinen weiteren Schritt gemacht. Der Markt sieht das auch so, also ja, eine halbe Leitzinsschränkung, Leitzinssenkung ist gerade mal noch eingepreist. Und wir haben lange überlegt, also wir glauben, es könnte noch einen Schritt nach unten geben. Und die Begründung ist eher, dass man sich vielleicht nicht so komplett von der US-Notenbank abkoppeln will, ja. Könnte ja auch zum Problem werden, wenn der Euro jetzt zu stark wird. Aber das würde man explizit wahrscheinlich so nie sagen, ne? Aber das ist wahrscheinlich auch ein Grund. Und ansonsten ist es die erwartete Stärke Deutschlands 2026, 2027 vom Wachstum her, was hier, glaube ich, dann dazu führt, dass die EZB momentan einfach recht zurückhaltend ist.
Das finde ich ganz spannend, weil man liest eigentlich überall, dass mit keinen weiteren Zinssenkungen bis zum Jahresende gerechnet wird. Aber ich habe eben auch gelesen, und das scheinst du ja auch ein Stück weit zu teilen, von einem Experten, der sagt, es könnte im Dezember hat das Absicherungsschritt nennen. Wäre das dann so ein bisschen auf Nummer sicher gehen, wenn es auf 1,75 runtergehen würde?
Ja, das ist so der Jargon dafür. Ne? Also, aber es gerade in Europa, man glaubt es ja kaum, ne? Aber da gibt es ja schon noch Möglichkeiten, dass dass vielleicht auch eine Beschleunigung dazu führt, dass einfach die 2% jetzt angemessen sind. Ja? Mhm. Also wir haben die massive fiskalpolitische Expansion in Deutschland. Die Deutsche Bank geht davon aus, dass 20% des Bruttoinlandsprodukts bis 2029 hier ausgegeben werden vom öffentlichen Sektor. Und das wird natürlich dann dazu führen, dass hier auch wieder neuer Preisdruck entsteht. Ne? Zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt, da gibt es ja jetzt weiterhin Fachkräftemangel, ne? Gerade auch im Bausektor. Und deswegen ist wahrscheinlich die EZB hier einfach noch relativ vorsichtig. Würde ich das formulieren. Aber ich glaube, so ungefähr die Größenordnung, wo wir gerade sind, ergibt schon so total viel Sinn.
Nun haben wir eine andere Nation, eine sehr große in Europa. Da läuft es gerade nicht ganz so rund. Die Lage in Frankreich war ja sehr spannend. Die haben auch ein bisschen Probleme mit Schulden und haben auch gerade die Regierung quasi, oder brauchten eine neue Regierung. Nochmal. Die haben ja auch diese Schuldenproblematik. Darüber ist ja auch gerade die Regierung gestolpert. Jetzt gibt's eine neue, aber droht uns da vielleicht eine neue Schuldenkrise? Ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer, wenn Frankreich ein Problem hat, als wenn es das kleine Griechenland ist.
Keine Frage. Wir haben ja diesen legendären Satz, Frankreich ist Frankreich von Juncker damals, ja, das trifft es immer noch ziemlich gut. Also wir haben natürlich jetzt eine schwierige Situation in Frankreich. Wir haben ein sehr angespanntes Haushaltsthema sowieso schon, aber es sind natürlich irgendwie auch die Probleme vom letzten Jahr. Also deswegen ist das irgendwie so dieses Frankreich ist nun mal Frankreich, glaube ich, recht treffend. Und am Rentenmarkt, und das ist ja dann immer so der Gradmesser, den man sich hier typischerweise anschaut, bekommt man für 10-jährige französische Anleihen circa 0,8% mehr Verzinsung im Vergleich zu Deutschland. Und das klingt jetzt, ich sag mal so, im normalen Alltag nicht viel. Für Rentenmarktanleger ist das eine sehr große Zahl, ja. Und die meisten Rentenexperten, mit denen ich so rede, die sind eher gewillt, hier sogar dann wieder französische Staatsanleihen zu kaufen. Ja. Das ist so ein bisschen Widerspruch ist es nicht, aber diese unterschiedliche Wahrnehmung, glaube ich, die da anzutreffen ist, je nachdem, mit wem man spricht.
Aber dann stimmt im Prinzip ja auch diese alte Grundregel am Anleihemarkt noch, dass man als Anleger höhere Risiken in Kauf nimmt, aber dafür dann bitteschön auch angemessen entlohnt wird. Aber es 0,8, ich finde, das hört sich, wie du ja gerade schon sagtest, nicht so richtig viel an, wenn man bedenkt, dass es vielleicht auch so richtig schief gehen könnte.
Ja, keine Frage. Also was aber auch spannend ist, dass ja die Verzinsung von Bundesanleihen gestiegen ist in der letzten Zeit. Deswegen ist das so eine Annäherung auch quasi von Deutschland von unten an das durchschnittliche europäische Zinsniveau, was da auch ein Faktor ist. Also das ist vielleicht noch wichtig, das zu berücksichtigen, weil wir ja durch dieses Fiskalprogramm, also Infrastruktur und Verteidigung, was hier in Deutschland jetzt kommt, die nächsten Jahre, das muss natürlich finanziert werden. Deswegen gibt es ein relativ hohes Emissionsvolumen. Also es werden sehr viele Bundesanleihen ausgegeben in den nächsten Jahren. Und das führt dann dazu, dass auch in Deutschland die Zinsen halt gestiegen sind, ja. Und steigen werden.
Nochmal zu Frankreich. Ich fand es ja auch ganz spannend, dass Christine Lagarde, die EZB-Chefin, sich da zur Lage in Frankreich in der letzten Pressekonferenz doch sehr bedeckt gehalten hat, aber irgendwie schon so indirekt damit ja klargestellt hat, dass die EZB nicht auf hausgemachte innenpolitische Probleme reagiert. Aber was wäre denn, wenn es wirklich schief geht in Frankreich? Glaubst du, dass die EZB dann rettend eingreifen wird? Oder sind wir so weit auf gar keinen Fall, dass sowas passieren könnte oder nur möglich wäre?
Also dafür gibt es natürlich wie für alles in Europa Regeln, ja. Explizit für diesen Fall wurden Programme also quasi neu entwickelt, wo man dann am Rentenmarkt aktiv werden kann als Zentralbank. Aber diese Regeln sind relativ hart. Also das heißt, es muss tatsächlich um Spekulation gehen. Also an so eine Art Attacke, oder es klingt ein bisschen martialisch, ne, von irgendwelchen Rentenmarktanlegern auf den französischen Rentenmarkt, ohne dass dies in irgendeiner Weise fundamental gerechtfertigen wäre. Und das bedeutet, dass wenn es jetzt hier um ein exzessives Budget geht, also Budgetdefizit, also genau diese Verschuldungssituation und ähnliches, dann ist es relativ schwierig, das zu begründen. Also es gibt diese Mechanismen, die greifen könnten. Aber es geht explizit dann um eine Situation, wo der Rentenmarkt übertreibt. Ne? Und dann, das kann man halt versuchen zu messen und so. Also ich glaube, dass da relativ wenig Spielraum besteht, hier direkt einzugreifen.
Ich finde das ganz spannend. Wir haben jetzt eigentlich über die sogenannten sicheren Häfen, diese total sicheren Staatsanleihen gesprochen, also US-Treasuries, Bundesanleihen, französische hätte ich jetzt auch vor ein paar Monaten noch dazu gezählt. Sind Staatsanleihen kein sicherer Hafen mehr? Und wenn doch, ist das jetzt die Chance zuzugreifen?
Ich glaube, dass sich das qualitativ ein bisschen verschoben hat. Also die, zumindest mal die Kommunikation der US-Administration rund um das Thema Dollar, also Dollarschwäche, dass das womöglich etwas sei, was man gerne sehen würde. Dann auch die Aussagen in Richtung niedrige Zinsen. Das sind alles natürlich Aspekte, die man berücksichtigen muss. Also offensichtlich gibt es hier Versuche von der Politik, hier in den Rentenmarkt einzugreifen. Und das hängt schon damit zusammen, dass quasi so die, ich sag mal, sicherer Hafen, das gibt es ja sowieso in dieser Form eigentlich nicht. Ne? Wir versuchen diesen Ausdruck auch zu vermeiden.
Ja, ja, jede Anlageklasse hat ein Risiko.
Ja, ja, genau. Aber das hat natürlich jetzt, ich sag mal, marginal dazu geführt, dass sich dieser Status der US-Staatsanleihen dann doch leicht verschlechtert hat. Ja. Und das kann man auch daran ablesen, dass das Rentenmarktanleger für längere Laufzeiten einfach eine gewisse Entschädigung haben möchten. Aber das wär die US-Komponente und die andere ist jetzt hier in der Eurozone nochmal. Ich würde das bei Deutschland eine Normalisierung des Rentenmarktes nennen. Und ich denke mal, dass es diese hohe Qualität mit dreifach A-Benotung und so einfach schwierig ist, sie zu bekommen, auch weltweit gesehen. Ja. Und deswegen ist das vielleicht so als Komponente des Portfolios sogar überlegenswert, wenn man hier Bundesanleihen dabei hat mit 2,7% Verzinsung. Und vielleicht letzter Punkt nochmal zur Eurozone selbst. Also interessanterweise haben sich ja die Zinsen stark angenähert. Also ich lese sie jetzt mal vor. Also wir haben jetzt ja Frankreich schon besprochen mit etwa 3,5. Ja. Dann haben wir Deutschland.
Für die 10-Jährigen, richtig?
Richtig, für 10 Jahre. Dann haben wir 2,7 in Deutschland, also eher unten ein bisschen, aber nicht viel. Und dann Italien, die sind jetzt quasi gleich auf mit Frankreich, aktuell so ganz leicht drunter mit auch 3,5, also ganz zackend drunter in der Nachkommastelle. Und Spanien und Portugal sind viel besser, ne? Mit 3,3 und Portugal dann 3%. Das sind schon Entwicklungen in der Eurozone, die echt spannend sind, weil alle jetzt so ungefähr um die 3% rentieren, ne? Also Konvergenz könnte man das auch nennen.
Du hast ja gerade schon gesagt, die Lage hat sich ein bisschen beruhigt an den Rentenmärkten, aber trotzdem gab es ja mal so kurzfristig die Angst, diese, ich nenne es jetzt mal Turbulenzen, etwas kräftigeren Ausschläge könnten auf die Aktienmärkte überschwappen. Wo ist denn da der Zusammenhang zwischen den Renten und den Aktienmärkten?
Ja, das haben glaube ich, viele auch so richtig erst gelernt dann 2022. Ne? Da hat man ja diesen starken Sell-off, Abverkauf am Rentenmarkt. Das war ja der Inflationsschock. Das fühlt sich schon wie eine Ewigkeit her an. Ne? Also, aber es ist ja noch gar nicht so lange her. Ne? Und da ist, glaube ich, ein für alle Mal klar geworden, dass der Rentenmarkt und der Aktienmarkt kein getrenntes Leben führen können. Also es ist immer interdependent. Und es geht immer darum, um die Alternative. Also möchte ich jetzt am Aktienmarkt anlegen oder ich könnte ja auch in Cash oder am Rentenmarkt aktiv werden. Und deswegen ist der Zusammenhang natürlich immer da. Und manchmal rückt er in den Vordergrund, gerade wenn die Zinsen stark und schnell ansteigen, ne? Wie wir es ja 2022 hatten, dann ist das in der Regel einfach negativ für den Aktienmarkt. Es gibt aber auch Phasen, wo das erstmal von der Geschwindigkeit ein bisschen ruhiger läuft und wenn der Zinsanstieg durch bessere Wachstumsaussichten getrieben wird, ja, weil dann möchte man natürlich auch weiterhin Aktien haben, obwohl die Zinsen steigen, weil sich in dem Fall ja die Gewinnaussichten verbessern. Und deswegen muss man immer unterscheiden, in welcher Phase, makroökonomischen Phase man sich gerade befindet.
Ich finde es aber total spannend, dass wir trotz dieser leicht angespannten Lage an den Rentenmärkten neue Allzeithochs an der Wall Street gesehen haben. Da hätte man vielleicht nicht unbedingt mitgerechnet. Mit einem neuen Allzeithoch beim Gold, zumindest ein US-Dollar, vielleicht schon ein bisschen eher. Sind Anleger da vielleicht auch manchmal ein bisschen zu sorglos, also jetzt gerade mit Blick auf die Aktienmärkte?
Ja und nein. Also natürlich gibt es immer genügend Sorglosigkeit am Aktienmarkt, gerade wenn es sehr gut gelaufen ist. Und wir versuchen dann ja mal so ein bisschen nüchterner da drauf zu schauen. Und was sich bei unseren Analysen zeigt, ist, dass sich die Gewinne einfach sehr stark entwickelt haben. Und deswegen haben wir auch hier nicht diese Übertreibungsphasen, wie zum Beispiel in den letzten Jahren der 90er oder ähnliches, wo es dann wirklich nur noch Performance gab, also Kursanstiege und keine Anstiege der Gewinne in der letzten Phase. Und das Gegenteil ist jetzt ja gerade der Fall. Also gerade der US-Aktienmarkt, das sind ja immer noch 2/3 ungefähr des Weltaktienmarktes, der ist sehr stark durch digitale Gewinne gekennzeichnet. Und hier ist die Gewinnentwicklung halt sehr, sehr zufriedenstellend, also sehr gut. Und deswegen ist der Markt dann auch weiter gestiegen. Also diese Exzesse sehen wir da einfach noch nicht. Es ist aber auch kein Markt, der jetzt super günstig wäre. Ne? Also es ist hoch bewertet, aber wir haben noch nicht diese Exzesse, euphorischen Bewertungsniveaus, die wir schon mal hatten.
Ich finde es auf jeden Fall super spannend, dieses Zusammenspiel und vor allen Dingen die aktuelle Marktlage. Bist du denn weiterhin, du bist glaube ich auch Rheinländer, oder wie Uli?
Um Gottes Willen, ich bin natürlich Ostwestfalen.
Ja gut, aber es ist Nordrhein-Westfalen. Das ist das Gleiche irgendwie. Also ich sage ich jetzt mal als Rheinländerin, wir sind einfach alle total optimistisch. Also Frage, bist du für die nächsten Wochen eher optimistisch? Oder glaubst du, dass sich da vielleicht doch was zusammengebraut hat?
Also wir denken, dass ich sag mal so für ein paar Jahre sogar, dass wahrscheinlich die Aktienmarktentwicklung noch durchaus positiv sein kann. Es wird aber mit Schwankungen zu rechnen sein. Mhm. Und da ist einfach immer noch die Politik zu nennen, ein sehr hohes Maß an Politikunsicherheit. Die Unternehmen und die Wirtschaft müssen sich auf die neue Zolllandschaft einstellen. Also da gibt es schon noch Potenzial für Rückschläge. Aber ich würde mal einfach sagen, die mittlere Frist bis längere Frist ist durchaus noch positiv zu sehen.
Und über die sprechen wir in der kommenden Woche. Und ich freue mich auf die nächste Aufzeichnung mit dir. Uli ist weiter im Urlaub und danke dir für diese Perspektiven to go.
Immer gerne.